würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Ja, Jesus, du bist alles für uns und ich bitte dich, dass du auch jetzt wirkst, wie du bisher gewirkt hast in diesem Gottesdienst und in diesen letzten Tagen. Ja, wir denken an dein Kommen und wir erbitten dein Kommen durch deinen Heiligen Geist auch jetzt und in unserem Alltag und dass nicht nur diese Weihnachtszeit besonders ist, sondern dass unser ganzes Leben, jeder einzelne Tag besonders ist mit dir und für dich. Und dass wir auch nicht das Spektakuläre suchen, sondern ja die Stetigkeit mit dir, unsere Treue dir gegenüber und deine Herrlichkeit in unserem Alltag. Und hilf mir beim Reden, hilf uns allen beim Hören mit den Ohren und mit dem Herzen und lass es deine Worte sein. Darum bitten wir dich. Amen. Wir haben jetzt 4 Tage nach Heiligabend. 4 Tage nach Heiligabend. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder die Hälfte bis zum nächsten großen Ereignis. Und das ist was? Silvester? 4 Tage nach Heiligabend ist die Hälfte von was? Sonst noch Vorschläge? Silvester? Wie bitte? Neujahr? 8 Tage nach Heiligabend. Nee. Wie bitte? 8 Tage nach der Geburt Jesu. Beschneidung Jesu, sehr gut. Die Beschneidung Jesu, das ist doch das nächste, was nach Weihnachten passiert, das nächste große Ereignis. Das haben wir direkt nach der Weihnachtsgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das mal, diesen Vers gelesen habt, dass wirklich das direkt nach der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, Vers 21, als 8 Tage vorbei waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt. Die Beschneidung Jesu am 8. Tag. So wie es vorgeschrieben war für einen Juden, vom Gesetz her, von dem, was Gott wollte. Das ist doch ein wichtiges Ereignis, oder? Es war von Gott angeordnet und für die Juden war das unheimlich wichtig. Und warum spielt das für uns so gut wie keine Rolle? Ist das ein Fest mit Bedeutung? Sollten wir darüber nachdenken? Sollten wir das feiern? Darum soll es heute Morgen gehen. Und auch um andere Feste mit Bedeutung. Wie ist das grundsätzlich mit den Festen? Auch mit den anderen jüdischen Festen müssen wir die feiern, wie Gott sie angeordnet hat? Und was ist mit unseren christlichen Festen? Dürfen wir die überhaupt feiern? Auch sowas wie Silvester, was jetzt kommt. Und sind da nicht auch heidnische Elemente drin? Auch an Weihnachten, wie wir es gerade erst gefeiert haben? Wie ist das alles? Und um diese Frage zu beantworten, da wollen wir uns in einem ersten Punkt die Beschneidung anschauen, weil dabei ein paar allgemeine Sachen klar werden. Und dann wollen wir in einem zweiten Punkt konkreter auf die Feste schauen. Aber jetzt als erstes eben die Frage, wie ist das mit der Beschneidung? Macht die Beschneidung heute noch Sinn? Oder welchen Sinn macht die Beschneidung heute noch? Und dazu müssen wir erstmal schauen, wo liegen denn die Wurzeln der Beschneidung? Und das haben wir in 1. Mose 17. Da schließt Gott einen Bund mit Abraham. Und in der Bibel ist ein Bund immer ein festes Versprechen zwischen zwei Partnern, sich zu lieben. Also ein Bund ist kein Vertrag, sondern was viel Persönlicheres und viel Intimeres als ein Vertrag. Aber es ist auch nicht einfach eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung, sondern wirklich bindend und dauerhaft. Also sozusagen das Beste aus beiden Welten zusammen. Liebe und Freundschaft und Vertrag und was Bindendes. Und für diesen Bund, den Gott da mit Abraham schließt, da gibt Gott ihm eben ein Zeichen für, dass er mit ihm und seiner Familie diesen Bund eingeht. Und dieses Zeichen ist die Beschneidung. Und davon lesen wir in 1. Mose 17, Abvers 9. Und Gott sprach zu Abraham: Und du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir durch ihre Generationen. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden. Das sollen sie also machen, und mit dieser Beschneidung, da zeigen Abraham und seine Nachkommen, dass sie Gott glauben, was er sagt, was er ihnen aufgetragen hat. Sie zeigen damit, dass sie zu ihm gehören, und sie zeigen damit, dass er eben diesen festen Liebesbund mit ihnen eingegangen ist. Und seitdem praktizieren die Juden das. Und es gibt auch andere Völker und Religionen, die Beschneidung praktizieren, zum Teil auch ein bisschen unterschiedlich. Manche berufen sich auch auf Abraham bei ihrer Beschneidungspraxis, zum Beispiel die Moslems. Aber dann durchaus auch mit einer anderen Bedeutung. Und nur für die, über die dann auch der Segen weitergeht, ist die Beschneidung das Zeichen, dass da wirklich dieser Bund besteht zwischen Gott und ihnen. Und der Segen ist eben über Abraham, nach Abraham über Isaak zu Jakob und zu seinen Söhnen übergegangen. Und aus den Söhnen Jakobs ist das Volk Israel entstanden, also die Juden. Für sie bedeutet eben die Beschneidung, dass sie diese besondere Berufung haben, diesen besonderen Bund mit Gott. Mit ihm stehen sie in einem Bund, und zu dieser Berufung und zu diesem Bund gehört es auch, dass sie dadurch Segensvermittler für alle Völker sind. Und deshalb wird dann auch Jesus beschnitten am 8. Tag, weil er zu diesem Volk der Juden gehört. Er ist ein Jude, er ist ein Israelit. Und weil auch er diese Berufung hat, Segensvermittler für andere zu sein. Und weil er letztendlich der ist, der diese Berufung vollkommen erfüllt. Er bringt wirklich den Segen zu allen Völkern. Er ist sozusagen der Israelit. Und dann ist es so, dieser Segen einer Beziehung zu Gott, der Segen der Rettung und des Heils, das wurde zuerst Israel geschenkt. Also heilsgeschichtlich hatte das schon bei Abraham angefangen, und dann kam auch Jesus zuerst zu den Juden. Jesus ist der Messias Israels. Und da fängt es jetzt an, dass der christliche Glaube entsteht, im Judentum, in Israel, innerhalb des Judentums. Die ersten Nachfolger Jesu, das waren alles Juden. Das Ziel von Jesus war trotzdem, alle zu erreichen und alle zu segnen und für alle zu sterben. Und das mussten die Nachfolger Jesu aber auch erst lernen. Für sie schien es am Anfang, was Jesus gebracht hat, für sie schien das, dass es auf sie als Juden begrenzt ist. Und dann zeigt Jesus ihnen das aber: Durch mich können jetzt auch alle anderen Völker fest zu Gott gehören. Der geistliche Segen ist jetzt für alle da. Es geht nur darum, mich, also Jesus, als Messias und Herrn anzuerkennen, mir zu glauben und mir nachzufolgen. Wer das tut, der wird gerettet. Für jetzt und für die Ewigkeit. Und dann war für manche die Frage: Okay, und was ist dann jetzt aber mit der Beschneidung? Weil mit der Beschneidung zeigen wir doch, dass wir Gott glauben, und zeigen wir doch, dass wir fest zu Gott gehören und wir Teil des Volkes Gottes werden. Das muss doch immer noch gelten, oder nicht? Und das war damals für die ersten Christen wirklich eine riesige Frage. Weil das Christentum war ja noch so eng mit dem Judentum verwoben. Die ersten Christen waren alles Juden. Sie waren einfach Juden, die diesem Rabbiner aus Nazareth namens Jesus gefolgt sind. Und dann spitzt sich das Ganze zu, diese Frage, in Apostelgeschichte 15. Da heißt es dann nämlich, und wir sind da in der Stadt Antiochia, die nicht in Israel liegt, sondern in Syrien, in der heutigen Türkei. Es haben auch ein paar Juden da gelebt, aber es war vor allem Griechen und Römer, die dort zum Glauben gekommen sind. Und da heißt es dann in dieser Stadt Antiochia: Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Geschwister dort, die gläubigen Christen. Sie lehrten sie und sagten: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Also hier in Antiochia, wo sie hinkamen, da waren Juden und Heiden zum Glauben gekommen. Und dann kommen da Christen aus Judäa, aus Jerusalem und vor allem Judenchristen, die sagen, Leute, ihr müsst noch beschnitten werden, ihr müsst euch noch beschneiden lassen, damit ihr wirklich zu Gott gehört und damit ihr gerettet werdet und das Heil wirklich bekommt. Und das war die Frage, müssen sie das oder müssen sie das nicht? Es war für sie nicht klar damals, es wurde heftig darüber diskutiert. Man hat in Jerusalem dann alle Apostel zusammengerufen. Auch der Apostel Paulus kam eben aus Antiochia mit dazu, wo diese Frage aufkam. Und dann haben sie versucht, diese Frage zu beantworten. Und zu welchem Ergebnis sie gekommen sind, das lesen wir dann ab Vers 22. Und die Quintessenz davon ist folgendes. Also den Heiden Christen soll Folgendes gesagt werden. Das verfassen sie in einem Brief und da heißt es dann am Ende, was eben die Quintessenz davon ist. Diejenigen, die aus anderen Völkern zum Glauben an Gott kommen, denen gilt Folgendes, Vers 28. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke. Euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun. Lebt wohl. Also ein paar Sachen sind dabei, woran sie sich halten sollen. Und das wurde vorher deutlich, dass sie das aber vor allem aus Respekt den Juden gegenüber machen sollen, wo sie eben direkt mit ihnen zu tun haben. Und das Entscheidende dabei ist, was ist nicht dabei? Die Beschneidung. Die Beschneidung ist hier nicht dabei. Als Heidenchristen müssen sie sich nicht beschneiden lassen, damit sie zu Gott gehören. Und auch nicht, damit sie ausdrücken können, dass auch sie voll und ganz in diesem festen Liebesbund mit Gott stehen. Die Beschneidung als Bundeszeichen ist aufgehoben. Warum? Weil allein entscheidend ist, ob man sich Jesus anvertraut hat. Er ist das neue Zeichen, woran festliegt, ob jemand zu Gott gehört oder nicht. Die Beschneidung war nur begrenzt auf die Juden, auf sie als leibliche Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es war nie dafür gedacht, dass es ausschlaggebend ist für alle. Entscheidend ist der Glaube an Jesus, weil Jesus der Israelit ist. Er hat das erfüllt, wozu auch Israel bestimmt war. Und damit ist auch die Bedeutung der Beschneidung erfüllt und muss nicht mehr praktiziert werden. Zumindest nicht von Leuten, die aus anderen Völkern von Gott gerettet werden und gerettet werden wollen. Als Judenchrist kann man es immer noch machen, die Beschneidung, einfach aus Tradition oder um zu zeigen, dass man ein Jude ist. Aber es hat keine theologische, keine geistliche Bedeutung mehr. Sie sind dadurch nicht Gott nicht irgendwie näher oder verbundener, wenn sie sich beschneiden lassen. Weil das, wie gesagt, läuft jetzt alles über Jesus. Wer an Jesus glaubt, gehört zu Gott. Und wer eng an Jesus dran ist, der ist eng an Gott dran. Und dann kann es aber noch Sonderfälle geben, wie zum Beispiel bei Timotheus. Timotheus hatte eine jüdische, gläubige Mama und einen griechischen, also heidnischen Papa, der wahrscheinlich auch nicht an Jesus glaubte. Und Paulus trifft Timotheus in der Apostelgeschichte 16 und er will ihn mitnehmen auf seine Missionsreise. Und was macht er dann? Schaut mal, in Vers 3, da heißt es, Paulus wollte, dass dieser Timotheus mit ihm auszog und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren. Denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Also Timotheus wurde beschnitten und das um der Juden willen, die in dieser Gegend waren und die Paulus und er jetzt mit dem Evangelium erreichen wollen. Und Timotheus war ja selbst auch zu einem Teil Jude. Und deshalb war da Beschneidung kein Problem, weil er es nur macht aus pragmatischen Gründen. Und um sich auf einer nicht geistlichen Ebene eins zu machen mit seinen Volksgenossen. Und um zu zeigen, ja, mir bedeutet der Glaube was, mir bedeutet der Glaube an Gott etwas. Und ich folge eben nicht oder bin nicht so sehr von meinem Vater geprägt, sondern mehr von den Wahrheiten des Alten Testaments und noch mehr dann eben von Jesus Christus, den er dann verkündigt. Also es geht hier nicht darum, dass er sich davon irgendwie verspricht, dadurch vor Gott mehr zu gelten. Und Timotheus macht damit auch keinen Schritt zurück in der Heilsgeschichte, weil er ist ein Jude. Für einen Heidenchristen sehe das anders aus. Wenn man als Nicht-Jude, was wahrscheinlich die meisten von uns sind, wenn man als Nicht-Jude zum Glauben an Jesus kommt, da muss man sich nicht nur nicht beschneiden lassen, also es ist keine Pflicht, beschnitten zu werden, sondern da darf man es auch nicht. Weil damit würde man ausdrücken, es gilt anscheinend doch etwas, die Beschneidung. Man würde einen Schritt zurück machen in der Heilsgeschichte. Man würde damit sagen, Jesus allein ist nicht der, der mich mit Gott in Verbindung bringt. Ich brauche noch mehr als Jesus, um wirklich heil zu werden. Nein, brauchst du nicht. An Jesus allein und an deinem Vertrauen allein entscheidet es sich, wie du zu Gott stehst. Er ist alles, worauf es ankommt. Halt dich an ihn, dann brauchst du nicht noch mehr. Und pragmatische Gründe kann es dann immer noch geben, beziehungsweise vor allem medizinische Gründe. Weil aus medizinischen Gründen wird ja zum Teil auch beschnitten. Und das ist dann aber wieder komplett was anderes, wenn man das macht. Das darf man auch als nicht-jüdischer Christ machen, weil da geistliche Sachen überhaupt keine Rolle spielen, sich aus medizinischen Gründen beschneiden zu lassen. Oder auch, wenn du als Moslem schon beschnitten bist und dann zum Glauben an Jesus kommst, dann bist du nicht für immer raus bei Gott oder hast Nachteile, weil du mal beschnitten wurdest. Auch das zeigt einfach, wo du herkommst und dass du aus einer muslimischen Tradition her zum lebendigen Glauben finden durftest. Und dann ist das alles vielleicht so, wenn wir uns mal vorstellen, es gibt irgendwo einen großen, schönen Park. Und man muss Eintritt bezahlen, um in diesen schönen, großen Park reinzukommen. Und nach einer kurzen Zeit beschließt der Parkbesitzer, ich biete Jahreskarten an. Also jeder, der eine Jahreskarte hat, kann immer reinkommen. Und wenn du dann im Park bist und du hast eine Jahreskarte, weiß man, du bist rechtmäßig hier. Die Jahreskartenbesitzer sind in gewisser Weise privilegiert. Sie können sich freuen, wenn sie im Park andere treffen, die auch eine Jahreskarte haben. Sie können sich im Park auch nur als die Jahreskartenbesitzer treffen und es sich gegenseitig gönnen, dass sie auch dazugehören und einfach eine gute Zeit haben. Und dann beschließt der Parkbesitzer aber irgendwann, ich selbst bezahle den Preis für alle, die gerne in den Park wollen. Und dann ist der Preis bezahlt und jeder, der will, kann reinkommen. Und er muss nur akzeptieren, dass der Parkbesitzer ist, mit allem, was dazugehört. Und er muss annehmen und akzeptieren, dass er den Preis bezahlt hat. Muss es sich schenken lassen. Und dann kommen jetzt auch viele rein, die vorher keine Jahreskarte hatten. Oder für die der Preis einfach viel zu hoch war. Auch sie kommen jetzt in den Park und können da alles genießen. Und was ist mit den Jahreskarten? Bringen die einem noch was? Nein, sie verlieren an Bedeutung. Wer mal eine hatte, der kann sie gern noch weiter mit sich rumtragen. Aber sie bringt einem nicht mehr das Eigentliche. Sie bringt einem nicht mehr, dass man jetzt im Park sein darf. Das dürfen alle, die dem Parkbesitzer Glauben geschenkt haben. Und wenn man eine Jahreskarte hatte, der kann sich auch immer noch freuen, dass er zu denen gehörte, die so eine haben. Aber ausschlaggebend ist das jetzt nicht mehr. So ähnlich ist das mit der Beschneidung. Sie war gegeben für eine bestimmte Zeit und für eine bestimmte Gruppe und die letztlich auch einen bestimmten Auftrag hatte. Und die Beschneidung hat immer noch den Wert, dass sie sich untereinander als Juden erkennen können. Und die Beschneidung erinnert sie auch immer noch an die Geschichte, die sie als ethnisches Volk mit ihrem Gott hatten. Aber seitdem Gott alles bezahlt hat, was wir nicht bezahlen konnten, hat die Beschneidung keinen weiteren Wert. Und dann ist es so, und dann können wir das so gut mitnehmen, jetzt sind alle eingeladen zu Gott zu kommen und seine geistlichen Segnungen zu empfangen. Was zählt ist, dass er bezahlt hat und dass er gnädig mit uns ist. am Kreuz, wo Jesus für deine und meine Sünde gestorben ist. Und dieses Geschenk kannst du nur demütig und im Vertrauen annehmen, wenn du den Parkbesitzer den Parkbesitzer sein lässt und dich unter sein Urteil stellst und seine Gnade aber annimmst. Du darfst zu ihm kommen, du musst zu ihm kommen und kannst wissen, es ist deine Bestimmung, das zu haben und dort zu sein, wo er möchte und nirgendwo sonst. Und wenn wir dann aber merken, ja, für uns war der Preis wirklich viel zu hoch, aber wow, Jesus hat ihn an unserer Stelle bezahlt, mit seinem eigenen Leben, weil er als der vollkommene Sohn Gottes wertvoll genug ist vor Gott, um diesen teuren Preis zu bezahlen. Wenn uns das bewusst wird und wir das für uns in Anspruch nehmen, dann spazieren wir sozusagen dankbar durchs Eingangstor hinein in ein Leben mit Gott. Und dann brauchen wir auch keine weitere Beschneidung, auch nachträglich nicht oder auch andere Sachen. Damit würden wir das Opfer, das für uns gebracht wurde, mit Füßen treten, wenn wir denken, wir brauchen noch was anderes außer Jesus. Aber sein Preis genügt. Er genügt für Gott, vor Gott, für unser Leben. Das ist das, was wir auch heute noch beim Thema Beschneidung sehen können. Und ich glaube, das Thema beeinflusst die wenigsten von uns im alltäglichen Lauf nicht ständig und auch nicht so gravierend. Aber man kann eben trotzdem sehen, wie Gott es benutzt hat. Und man kann sich dann doch auch wieder freuen, weil da viele Schöne drinstecken, für die Juden und auch für uns. Dass Jesus auch da so eine verbindende und so eine überragende Rolle spielt. Und dass die Beschneidung und was Jesus letztlich brachte, so ein großes Zeichen von Gottes Großzügigkeit ist. Und dann ist aber anders als die Beschneidung, glaube ich, ist das, womit man vielleicht noch am öftesten zu tun hat, was so in diese Richtung geht, sind so jüdische Feste. Und da ist es gerade in der Weihnachtszeit und vor Silvester eine gute Sache, sich das auch mal anzuschauen und diese Frage zu stellen, müssen wir Feste feiern wie die Juden? Und uns ein paar Sachen helfen, die wir jetzt bei der Beschneidung gesehen haben, um auch diese Frage zu beantworten. Müssen wir Feste feiern wie die Juden? Weil manchmal wird das gesagt und ist dann eben ähnlich wie bei der Beschneidung damals, dass auch heute damit manchmal noch ein bisschen verunsichert wird. Es werden Bibelstellen genannt, wie zum Beispiel in Jesaja 1, Vers 14. Da heißt es, und da sagt Gott, meine Seele hasst eure Feste. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und dann wird gesagt, dieser Vers heißt, es ist falsch und schlecht, sich eigene Feste auszudenken, weil es geht hier ja um eure Feste. Und Gott hasst das. Gott will, dass wir nur die Feste feiern, die er angeordnet hat. Und das sind die Feste, die er Israel gegeben hat. Zum Beispiel das Passa oder das Laubhüttenfest. Also das wird manchmal gesagt, dass das so gemeint ist. Oder auch, dass man Weihnachten zum Beispiel nicht feiern darf. Weil Gott das eben nicht gesagt hat, dass wir das feiern sollen. Und weil da heidnische Elemente drin sind. Es früher ein Fest für den Sonnengott war und auch der Tannenbaum ist heidnisch. Und Jesus wurde eh nicht an Weihnachten geboren, sondern wenn dann während Chanukka. Deswegen soll man doch wenn dann Chanukka feiern und dabei dann an die Geburt Jesu denken. Also Chanukka ist das Fest der Tempelweihe. Das ist so kurz die Argumentation, die es manchmal gibt. Und darauf möchte ich einmal kurz eingehen und sehen, was daran dran ist. Und grundsätzlich haben wir dann zum Beispiel so Aussagen im Neuen Testament wie in Römer 14. Da schreibt Paulus, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer auf den Tag achtet, achtet auf ihn für den Herrn. Und man könnte noch hinzufügen, das macht die Schlachter zum Beispiel. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf und das auch für den Herrn. Also was Paulus hier meint, für manche ist jeder Tag gleich, jeder Tag unter der Woche, jeder Feiertag ist alles, jeder Tag ist gleich und andere feiern bestimmte Tage mit einer besonderen Bedeutung. Also sie haben Feiertage. Und da sagt Paulus, beides kannst du für Gott tun. Es kommt auf deine Herzenshaltung drauf an. Aber es kommt nicht darauf an, ob diese Tage tatsächlich in sich bedeutsam sind oder ob sie in sich alle gleich bedeutsam sind. Darauf kommt es nicht an. Du kannst es halten, alle Tage gleich oder auch manche Tage besonders. Das heißt es grundsätzlich. Man kann Feiertage feiern, muss es aber nicht. Und das meint sowohl jüdische Feiertage als auch andere Feiertage. Die Tage in sich haben keine Bedeutung. Und damals, bei dieser Stelle in Römer, waren eben vor allem erstmal die jüdischen Feste umstritten. Also die christlichen Feiertage gab es tatsächlich damals noch nicht. Und dann ist es aber ähnlich wie bei der Beschneidung, auch bei den jüdischen Feiertagen so, sie bringen einen nicht irgendwie näher zu Gott. Es macht dich nicht geistlicher oder heiliger, wenn du diese Feste feierst. Du kannst es machen, ja, wenn es pragmatisch ist, wie zum Beispiel, um einfach Kontakt und Freundschaft mit Juden zu pflegen. Also wenn sie dich dazu einladen, kannst du natürlich sehr gerne hingehen, mit ihnen Gemeinschaft haben, Freundschaft aufbauen und pflegen. Oder sie feiern kann pragmatisch sein, weil du dadurch manches wirklich durchaus auch besser verstehst. Also wenn du nur über ein Fest liest, wie es gefeiert wird, ist es was anderes, wie direkt bei einem Fest dabei zu sein. Du wirst manches wirklich besser verstehen, auch von einzelnen biblischen Details. Und das kann toll sein. Aber es bringt uns eben nicht so richtig mehr von Gott in unser Leben hinein. Und wir gelten dadurch auch nicht mehr vor Gott, wenn wir die jüdischen Feste feiern. Weil da sagt Paulus an einer anderen Stelle, das wäre wieder ein Rückschritt in der Heilsgeschichte und in deinem persönlichen Leben, wenn du das mit dieser Motivation machst oder wenn du das von diesen Festen erwartest und wenn dir das so viel wichtiger ist als andere Sachen. Also in dieser anderen Stelle in Galater 4, Vers 9 und 10, da sagt er, Paulus, zu den Galatern, jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden, also ihr seid zum Glauben gekommen, ihr seid jetzt mit Gott unterwegs, habt Beziehung mit ihm. Und dann sagt er weiter, wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Und davor will Paulus die Galater eben warnen und bewahren, weil dieses Tagebeobachten meint, auf bestimmte Feiertage zu achten. Und im Kontext geht es da vor allem um die jüdischen Feiertage, weil da damals gesagt wurde, wenn ihr die beachtet, seid ihr irgendwie geistlicher oder dann dient ihr Gott erst so richtig. Aber Paulus sagt, nein, Feiertage sind einfach nicht so wichtig. Du wirst dadurch nicht gerettet oder du wirst dadurch auch nicht irgendwie geistlicher, wenn du dich daran hältst, sie zu feiern. Die jüdischen Feste, die Gott angeordnet hat, ja, man kann sie nachspielen und sich da reinversetzen. Und trotzdem wird es wahrscheinlich nie das Gleiche für dich bedeuten, wie es das für einen Juden bedeutet. Weil bei den Juden ist Theologie und Glaube und ihr Nationsein so eng miteinander verwoben. Für sie hat es eine ganz andere Bedeutung, dass Gott sie als Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Was sie beim Passafest feiern. Gott hat sie aus Ägypten befreit. Und du als Nichtjude kannst auch daran denken, dass Gott das gemacht hat. Und das auch feiern, aber es ist keine so tiefe Feier, wie es das für die Juden ist, weil sie das sozusagen selbst erlebt haben. Ihre Vorfahren, ihre Volksgenossen, ihre Landsleute. Also die jüdischen Feste feiern Gottes Heilstaten damals im Alten Testament. Und das ist auch gut und wichtig, wenn sie das als Volk feiern. Es hat für sie als ethnisches Volk Bedeutung. Und dann können wir auch da noch weiter denken, weiterdenken und überlegen, okay, und was ist aber denn die eigentliche Erlösung und Befreiung aus der Sklaverei? Wo wurde denn das Volk Israel so richtig, so wirklich aus der Sklaverei befreit? Worauf weist das alttestamentliche Passafest im Kern denn hin? Jesus sagt, letztlich wird auch das in mir erfüllt. Durch Jesus wird das Volk Israel und auch wir wirklich aus der Sklaverei befreit. Und zwar aus der Sklaverei der Sünde. Und Jesus beansprucht die ganzen jüdischen Feiertage für sich. Nicht nur Passa, sondern auch die anderen Feiertage, wenn wir das Neue Testament lesen. In ihm sind sie erfüllt und auf ihn weisen sie schon hin. Gott wirkte im Alten Testament große Heilstaten. Aber Jesus ist die große Heilstat Gottes. Er ist gestorben für unsere Sünde und auferstanden zu neuem Leben. Das ist das, worauf auch die anderen Feste hinweisen. Also theologisch haben die jüdischen Feste nur Erinnerungsfunktionen. Sie haben einen Wert, einen historischen Wert, einen ethnischen Wert. Aber das Eigentliche, was es zu feiern gibt, ist mit Jesus gekommen. Und wenn dann aber die alttestamentlichen Feste über die Heilstaten Jesu gestellt werden, dann ist dafür einen Christen meiner Meinung nach was verzehrt. Juden sehen das natürlich anders und man muss mit ihnen da auch anders drüber reden. Aber christlich ist es nicht, diese Feste mehr zu feiern wie das, was wir in Jesus haben. Seine Heilstaten zu feiern, was wir an Weihnachten, Ostern oder Pfingsten machen, darum geht es. Nicht um die Feste an sich, sondern um ihn zu feiern. Aber hat Gott denn gesagt, dass wir das offiziell feiern sollen? Also hat er diese Feste angeordnet? Nein, Gott hat keine neuen Feste angeordnet, dass wir sie feiern sollen. Aber was da passiert ist, ist das Beste von der Welt und das sollte gefeiert werden. Und nicht jede Tradition, die sich entwickelt hat, ist falsch, schlecht oder unbiblisch. Wenn man es bewusst feiern will, ist es einfach hilfreich, einen festen Tag dafür zu haben. Und es macht Sinn, es auch zusammen zu feiern, auch als Glaubensgemeinschaft und auch als weltweite Glaubensgemeinschaft, und dafür dann letztendlich halt einen festen Tag zu haben, an den sich alle halten. Und auch ein Kirchenjahr mit den verschiedenen großen Feiertagen zu haben, ist einfach sinnvoll. Und trotzdem, wie Paulus in Römer gesagt hat, wenn dir das zu viel ist, du lieber die Tage gleichgewichten willst, du kannst das gerne machen. Die Tatsache soll dir was bedeuten, Jesus soll dir was bedeuten, darauf kommt es an, ob mit Feiertag oder mit normalen Tagen, ohne Feiertag. Und man soll dabei dann auch nicht gegenseitig schlecht voneinander denken oder sich irgendwie darüber beschweren, wenn andere solche Feste ausgelassen feiern und andere am liebsten direkt wieder zur Tagesordnung übergehen wollen. Das ist okay. Der eine achtet auf die Tage für den Herrn und der andere achtet nicht darauf und macht das auch für den Herrn. Es kommt auf die Herzenshaltung darauf an. Und es geht meistens dann, ob man es feiert oder nicht, eben nicht darum, ob es das eine geistlicher ist oder das andere, sondern meistens hat, wie man das gewichtet, meiner Meinung nach, das eher was mit Persönlichkeit zu tun oder mit der aktuellen Lebenssituation, in der man sich befindet. Also lasst uns da nicht gegenseitig verurteilen oder schlecht voneinander denken, wenn die eine so machen oder die anderen so. Und dann kannst du auch Sederabend feiern oder Chanukka. Und ja, es wird dir helfen, manches besser zu verstehen von diesen jüdischen Festen, besser zu verstehen dann auch über Gott, über biblische Zusammenhänge, wenn du darüber nachdenkst oder diese Feste studierst oder auch mal feierst. Aber es wird dir nicht mehr bringen, als wenn du Karfreitag oder Weihnachten feierst. Die Anordnungen für die Feste waren dem Volk Israel zeitweise gegeben, bis Jesus, der Messias der Welt, da ist. Und er ist der Weg, wie du Gott wirklich kennenlernen kannst und wie du auch die Bibel verstehen kannst. Du brauchst ihn dafür und ihn als die Mitte der Schrift. Und in der Bibel haben wir nach Jesus oder gemäß Jesus dann auch einen anderen Auftrag, als nur auf irgendwelche Feiertage oder Gesetzeseinhaltungen zu schauen. Wir haben den Auftrag, ihn und seine Ehre und seine Gnade zu feiern und das groß zu machen. Und das kann man an Jahrestagen machen, ihn feiern, seine Gnade feiern. An Silvester, an Geburtstagen oder auch in sowas wie am 10. Jahrestag, wie wir es neulich hatten. Da kann man super seine Gnade in unserem Leben feiern. seine Gnade im vergangenen Jahr oder dann auch um seine Gnade bitten für das neue Jahr. Und man kann es eben auch seine Gnade feiern an den christlichen Feiertagen. Sie sind nicht geboten, nein, aber sie sind entstanden, weil das Volk Gottes immer Feste gefeiert hat. Und übrigens auch im Alten Testament selbst da wieder neue Feste dazugenommen hat, später dann in den Geschichten. Das Volk Gottes hat immer Feste gefeiert und das, was Jesus gebracht hat, sind eben die neuen und die größten Heilstaten Gottes. Deshalb können wir gerne ausgelassen Weihnachten, Ostern oder Pfingsten feiern. Und was ist jetzt noch mit heidnischen Elementen an solchen Feiertagen? Zum Beispiel an Weihnachten. Also wir sind ja als Heiden zum Glauben an Jesus gekommen. Wir sind Heiden. Und meiner Meinung nach kann das Evangelium in alle Kulturen reinkommen und sie dann aber auch verändern, diese Kulturen. Aber ein paar Sachen werden auch dieser Kultur beibehalten. Wie Paulus sagt, den Juden bin ich ein Jude geworden und den Griechen bin ich ein Grieche geworden. Es gibt Elemente, wo man sich anpassen kann, beziehungsweise die man dann neu mit christlichem Inhalt füllen kann. Also als Deutsche müssen wir auch unser Deutschsein nicht ablegen, aber wir müssen uns verändern oder uns verändern lassen, wo Kultur, wo Deutschsein, wo Heidesein nicht dem Evangelium entspricht. Da muss es verändert werden, ja. Und dann hat eine Kultur immer bestimmte Symbole, Elemente oder Tage. Und die kann man oft aber auch mit neuem, christlichen und gutem und dem richtigen Inhalt füllen. Luther hat zum Beispiel auch heidnische Melodien genommen und christliche Lieder dazu gedichtet. Und das Gleiche haben wir an Weihnachten. Selbst wenn um die Weihnachtszeit früher irgendwann mal ein Sonnengott verehrt wurde, Jesus übertrumpft den doch auch. Es gibt in dieser Welt keine anderen Götter außer den lebendigen, einzigen Gott. Und für uns und auch für unsere heutigen Zeitgenossen ist null Bezug da zu diesem alten Fest des Sonnengottes. Der Zeitpunkt ist deswegen nicht kontaminiert, weil er früher so mal gefeiert wurde. Oder auch der Weihnachtsbaum. Ja, früher zur Zeit der Germanen waren Tannenzweige ein Symbol für Fruchtbarkeit und des Lebens. Aber bei ihnen war das verbunden mit dem Glauben an Geister, die dort lebendig sind. Aber diese Bedeutung hat es doch für dich heute nicht und auch für die meisten unserer Zeitgenossen nicht. Wir wissen als Christen, Bäume, Weihnacht- und Tannenbäume, Nadelbäume sind ein Teil der Schöpfung Gottes. Er hat sie gemacht und er hat sie genial gemacht und sie auch lebendig gemacht und fruchtbar gemacht. Natur ist einfach schön und sie tut auch gut. Und wir wissen eben, dass all das Schöpfung Gottes ist. Und deshalb kann man sich problemlos einen Tannenbaum oder Tannenzweige ins Haus stellen und sich über Gott und seine gute Schöpfung freuen und sie näher bei sich haben und das genießen. Und natürlich weiß man auch, ja, das sind lebendige Sachen, fruchtbare Sachen, die aber eben Schöpfung Gottes sind, die er darin hineingelegt hat. Und wir staunen dabei über und lassen uns damit aus der Seele ein bisschen gut tun, wenn schön dekoriert ist. Und auch konkret bei einem ganzen Baum, den man sich ins Haus stellt, da ist gar nicht so sicher, wo genau dieser Brauch herkommt. Wahrscheinlich kam das sogar ursprünglich vom Baum im Paradies, also mit biblischer Anspielung. Weil dieser Baum im Paradies, eben dann ein Nadelbaum, bei Anspielen am 24. Dezember früher benutzt wurde. Weil früher der 24. Dezember der Gedenktag von Adam und Eva war. Und das wurde dann, hat sich irgendwie entwickelt, dass das der, wo das mehr das Weihnachtsfest wurde, dass das auch mehr dann der Weihnachtsbaum wurde. Und ich glaube auch nicht, dass man da jetzt immer alles nachprüfen muss, wo welcher Brauch herkommt. Entscheidend ist, wie es heute verstanden wird und ob vom alten Inhalt wirklich noch was drinsteckt. Und wenn es keine Anzeichen dafür gibt, muss man da, glaube ich, auch nicht weiter nachforschen, wo das mal herkommt. Wenn wir wirklich alles sogenannte Heidnische rauskriegen wollen, müssten wir auch unsere Wochentage anders nennen. Weil die wurden ja auch im Deutschen vor allem nach alten germanischen Göttern benannt. Also der Donnerstag zum Beispiel wurde nach Dona oder Thor benannt, dem Gott des Donners. Aber du kannst auch diese heidnischen Wochentage einfach sehr christlich leben. Das ist das, worauf es ankommt. Und auch bei den Feiertagen kannst du schauen, dass du sie christlich lebst. So werden es zu christlichen Feiertagen und so werden deine normalen Tage zu christlichen Tagen. Schau, dass das, was Jesus gebracht hat, in dir ist. Schau, dass seine Wesenszüge auch dich auszeichnen, weil dann werden unsere Feste und auch unsere normalen Tage als Gemeinde und auch als Familien wirklich christlich sein. Wenn wir miteinander so umgehen, wie Gott mit uns umgeht. Und wenn wir ihn ehren, wenn wir uns an ihm freuen und ihn von Herzen suchen. Möge Gott das schenken, dass unsere Tage so aussehen. Unsere Feiertage und auch unsere ganz normalen Tage. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und spreche uns noch gerne den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.